Das Thema, über das unser Bruder Wolfgang heute Morgen zu uns redet, steht im 1. Korintherbrief, eine Auswahl von einigen Versen. Und es lautet: Der eine Gott und die Götter ohne Bedeutung. Ich lese die Verse, Kapitel 8, Vers 1, 8 bis 11 und 13. Was aber das Götzengeopferte betrifft, nehmen wir wahr, dass wir alle Kenntnis darüber haben. Die Kenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Was daher das Essen des Götzengeopferten betrifft, nehmen wir wahr, dass es keinen Götzen in dem Kosmos gibt und dass kein Gott ist als nur einer. Denn wenn auch sogenannte Götter sind, seien es im Himmel, sei es auf Erden, so ja viele Götter und viele Herren sind, so ist jedoch für uns nur ein Gott, der Vater, aus dem das All ist, und wir hinein in ihn, und ein Herr, Jesus Christus, durch den das All ist, und wir durch ihn. Jedoch ist diese Kenntnis nicht in allen. Einige aber, die bis jetzt an den Götzen gewöhnt waren, essen es als Götzengeopfertes, und ihr schwaches Gewissen wird verunreinigt. Speise aber wird uns der Gott nicht nähe bringen. Weder sind wir, wenn wir nicht essen, benachteiligt, noch sind wir, wenn wir essen, bevorzugt. Seht aber zu, dass nicht etwa dies eure Autorität den Schwachen ein Anstoß werde. Denn wenn jemand dich, der du Kenntnis hast, im Götzentempel zu dich liegen sieht, wird nicht sein Gewissen, da es schwach ist, erbaut werden, das Götzengeopferte zu essen? Denn infolge deiner Kenntnis wird der Schwache verdorben, der Bruder, wegen dem Christus starb. Vers 13. Deswegen, wenn eine Speise meinen Bruder verstrickt, so will ich keines als Tierfleisch essen, bis hinein in den Äon, auf dass ich meinen Bruder nicht verstricke.
Ja, wir haben den Text gehört. Worum geht es? Es geht darum, dass es eigentlich nur eine einzige göttliche Autorität gibt. Alle anderen sogenannten Götter in Anführungszeichen sind untergeordnet oder, was man auch sagen könnte, sie haben überhaupt keine wirkliche Macht. Götzenbilder, geschnitzt, gegossen, was auch immer, Götzenbilder, die handgemacht sind, sind ja überhaupt keine Götter, sondern bestenfalls stehen dahinter Dämonen, Engel der linken Seite, wie auch immer. Und die diese geschnitzten oder gegossenen oder wie auch immer handgemachten Bilder haben nur dann Macht, wenn der Mensch ihnen diese Macht gibt. Wir werden das noch sehen im Verlauf der Argumentation, wie Paulus das hier erklärt. Da es aber Glaubende gibt, die ein schwaches Gewissen haben, gibt es Lebensbereiche, in denen wir Rücksicht nehmen müssen auf dieses schwache Gewissen. Was aber, und das wird auch hier ganz deutlich in den Texten im 1. Korintherbrief, Grenzen hat. Also wir sind nicht absolut ausgeliefert dem Glaubenden mit schwachem Gewissen, weil dann dürftest du vermutlich gar nichts mehr machen. Und diese Grenze geht es auch. Also, gewohnterweise schauen wir uns die Verse an. Es gibt ja noch einen Paralleltext zu diesen eben gehörten Versen aus 1. Korinther 8. Das ist das Kapitel 10, also zwei Kapitel weiter, spricht Paulus in ähnlichen Worten diese Dinge auch nochmal an. Und ich werde immer, wenn ich diesen Vers hier behandle, den Paralleltext dazu mitlesen, damit wir wissen, das betrifft nicht alle Verse, damit wir wissen, wie auch im Paralleltext eine Argumentation ist, die da etwas ergänzend noch hinzukommt. Wir haben also gehört im Vers 1, dass Paulus hier sagt, was aber das Götzengeopferte betrifft, nehmen wir wahr, dass wir alle Kenntnis darüber haben. Die Kenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Im Paralleltext, im Kapitel 10, im Vers 23, sagt er, alles ist erlaubt, jedoch nicht alles ist zuträglich. Alles ist erlaubt, jedoch nicht alles erbaut. Der erste Teil vom Satz klingt ja gut, gell? Alles ist erlaubt, prima. Und dann müssen wir aber im Kontext sehen, dass es da Grenzen gibt, die wir zu beachten haben. Und darum geht es auch heute. Wenn es hier um Götzengeopfertes geht, wir werden nachher noch andere Bereiche, werde ich auch mit erwähnen, weil das für uns heute eigentlich kein Thema mehr ist. Aber der Grundsatz, um den es hier geht, den Paulus hier aufzählt, der gilt nur heute auch in Verbindung mit anderen Themen. Das Götzengeopferte, da war das Problem folgendes, dass die Hellenen glaubten, dass im Tierfleisch, das Neue Testament unterscheidet ja, Reinhold hat es eben auch gelesen, Tierfleisch von anderem Fleisch. Das sagt, das Fleischliche des Menschen, auch das fleischliche Denken ist ein anderer Begriff als das reine Tierfleisch, das was beim Metzger gibt. Das heißt Kreas. Also die Hellenen haben geglaubt, dass im Tierfleisch böse Geister sind. Und dass man das deswegen nicht essen sollte, weil man damit auch die bösen Geister aufnimmt. Was haben sie gemacht? Sie haben deshalb in ihrem Götzentempel das Fleisch vor ihren Gott hingelegt und haben sozusagen mit den Gebeten in Gegenwart ihres Gottes, in Anführungszeichen, dieses Fleisch von den bösen Geistern befreit, also desinfiziert. Also sie waren der Meinung, wenn ich es meinem Gott hinlege, ist es in Ordnung, dann kann ich es essen. Und danach wurde dann dieses Fleisch, zumindest zum Teil, auch auf dem Fleischmarkt verkauft. Also wenn du mittwochs auf den Markt gehst, früher war das in Hanauser, war ich mittwochs immer dort, gab es auch Pferd, Fleisch, Pferdefleisch, Pferdewurst und so. Daher kommt der Spruch, Rindswurst vom Pferd. Ne? Also da war der Fleischmarkt und da wusstest du natürlich nicht, wo das Zeug herkommt. Der Händler kann dir viel erzählen. Gell? Und damals auf dem Fleischmarkt gab es also auch götzengeopfertes Fleisch. Fleisch, was bei dem Gott gelegen hat. Und jetzt ist unter den gläubigen Hellenen, die Hellenen waren ja Atheisten im biblischen Sinne, Griechen steht ja in eurer Bibel, was nicht ganz stimmt, Hellenen sind mehr als Griechen. Grieche ist eingeengt, auch die Römer waren Hellenen, also der Mittelmeerraum war zum großen Teil mit Hellenen belebt. Die Hellenen, die gläubig geworden waren, die Hellenen, die jetzt Christen geworden sind, die haben jetzt natürlich Bedenken gehabt, weil sie hatten zwar Kenntnis darüber, dass es nur einen Gott gibt, das war denen schon klar. Aber sie hatten Bedenken, dass vielleicht in dem Fleisch, was bei den Götzen gelegen hat und wo sie gedacht haben, das könnte immer noch Wirkung haben, dass das auch jetzt noch Wirkung hat. Also es gab einen Konflikt unter den gläubigen Hellenen. Die einen haben gesagt, es gibt nur einen Gott. Die anderen haben gesagt, na, Vorsicht, ich war früher Götzenanbeter in dem Tempel, jetzt soll ich dieses Fleisch essen und da habe ich Bedenken. Und das war das Problem, um das es hier geht, dass Paulus darauf aufmerksam macht, dass eigentlich dieser Dämon, der schon dahinter gestanden haben könnte, hinter diesem Fleisch, in dem Tempel, jetzt doch keine Wirkung mehr hat, wenn ich ein Gläubiger bin in Christus. Weil, wie Johannes sagt in seinem ersten Brief, der in uns ist, ist größer als der in diesem Kosmos ist. Und also heißt, wenn ich ein Gläubiger bin im Sinne der Schrift, und Jesus mein Herr ist, ich mit ihm eins bin, brauche ich keine Angst vor Dämonen oder Götzen zu haben, wie immer die auch aussehen. Und deswegen sagt der Paulus hier schon im Vers 1, diese Kenntnis haben wir. Und im ersten Kapitel vom ersten Korintherbrief hat er den Korinthern bescheinigt, ihr habt Kenntnis. Also die Korinther wussten, was schriftgemäßes Verhalten ist. Und trotzdem gab es Einzelne, und das wird deutlich, als Paulus dem Timotheus schreibt, die da anderer Meinung waren und die, wie Paulus schreibt, verbieten zu heiraten, die Lehren von Speisen Abstand zu halten, welche Gott erschaffen hat, zur Aufnahme mit Dank für die, die glauben und die Wahrheit erkannt haben. Also, wenn jemand meint, das Fleisch ist mit einem Dämon verseucht und hat Gewissensbisse, soll er es nicht essen. Wenn du aber weißt, ich bin in Christus, mir können Dämonen nichts anhaben, dann kannst du das essen. Das ist im Grunde der ganze Konflikt, um den es hier geht. Und ob Christen, Juden oder Hellenen, hatten offensichtlich eben diese gemeinsame Erkenntnis, als sie gläubig wurden, es gibt nur einen Gott. Wie der aussieht, darüber reden wir noch. Es gibt nur einen Gott und die Götzen haben keinerlei Wirkung. Steht schon im Alten Testament, ich lese gleich noch ein paar Verse daraus vor. Und etliche hatten diese Erkenntnis natürlich auch, und jetzt war das nächste Problem, dass sie sozusagen hemmungslos von dieser neuen Wahrheit Gebrauch machten und keine Rücksicht mehr genommen haben auf den schwachen Glaubenden, der noch ein bisschen Bedenken hatte, jetzt dieses Fleisch zu essen. Ich kenne das aus meiner Religion. Gab es das Blutverbot und auch das gewonnene Blut als Wurst beim Metzger hätten wir nie angerührt. Heute weiß ich, dass das Unsinn ist. In dem Blut ist keine Seele mehr drin. Gell? Das gewonnene Blut kannst du essen, wenn dir das Spaß macht und dir das schmeckt, habe ich kein Problem. Manche haben damit Probleme und machen das nicht. Und deswegen kannst du Rücksicht nehmen, kannst sagen, also wenn dein Ehepartner das nicht mag, weil er aus alter Geschichte heraus Bedenken hat, dann verzichte ich drauf. Gell? Ich muss das nicht essen. Es gibt genug andere schöne Sachen zum Essen. Also muss ich das nicht machen. Wenn aber jemand das extremistisch ist in seiner neuen Erkenntnis und das in dieser Kenntnis, es gibt nur einen Gott, alles andere ist Unsinn, könnte es passieren, dass man einen, der schwaches Gewissen hat, jetzt verletzt. Deswegen hat Herr Paulus auch in seinem ersten Gründerbrief über die Liebe geschrieben, im Kapitel 13, wo er sagt, dass alle Kenntnis ohne Liebe nichts ist, gell? Und dass die Liebe sich nicht aufbläht und Rücksicht nimmt auf den anderen. Und das ist der Grundsatz. Ich muss also abwägen, ist meine Erkenntnis jetzt wichtig in dem Punkt, Zusammenleben mit meinen Geschwistern oder dominiert die Liebe, dass ich Rücksicht nehme. Das Ganze, dass das Grenzen hat, darüber reden wir natürlich noch. So, und im Vers 4 sagt Paulus jetzt weiter, was daher das Essen des Götzengeopferten betrifft, nehmen wir wahr, dass es keinen Götzen in dem Kosmos gibt und dass kein Gott ist als nur einer. Auch hier gibt es einen Paralleltext im Kapitel 10, Vers 25 und 26, da sagt Paulus, alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, ist nicht nachforschend beurteilen wegen des Gewissens. Denn die Erde ist des Herrn und ihrer Fülle. Also wenn ich jetzt zum Glauben gekommen bin und glaube, es gibt keinen Götzen, es gibt nur einen Gott, kann ich auf dem Fleischmarkt auch Fleisch kaufen, was bei dem Götzen gelegen hat, weil ich weiß, der hat keine Wirkung. Und jetzt sagt Paulus aber, du musst da nicht noch nachforschen, dann war das wirklich dort oder nicht. Ist völlig egal, es gehört eh alles dem Herrn, gell? Also kannst du alles essen. Das ist eigentlich ganz einfach. Und deswegen nimmt Paulus hier den Gedanken von Vers 1 wieder auf und macht jetzt etwas, nämlich er relativiert dieses Apostelkonzil, von dem wir in Apostelgeschichte 15 lesen. Der Jakobus, bevor Paulus den Korintherbrief geschrieben hat, dass der Jakobus hat sozusagen, um einen Kompromiss zu finden. Man muss anders ausdrücken, die weltlich gläubig gewordenen, die Hellenen, die Christen geworden sind, und die Juden, die Christen geworden sind, hatten eine völlig verschiedene Herkunft. Die einen waren Götzenanbeter, die anderen waren dem Gott des Alten Testamentes verpflichtet, ihrem Gesetz, des mosaischen Gesetzes. Und jetzt kommt der Paulus, jetzt kommt die Christenerkenntnis, es kommt Jesus, und er sagt, es ist alles neu, gell? Hat sich alles geändert. Die weltlichen Götter brauchen nichts, die brauchen wir nicht. Und das mosaische Gesetz ist erfüllt. Gell? Das habe ich, Christus, habe das erfüllt. Also jetzt gilt was völlig Neues. Und jetzt war eben in diesen Versammlungen, waren Hellenen da, es waren Juden da, mit ihrer Geschichte. Und jetzt musste, damit Frieden in der Versammlung ist, ein Kompromiss gefunden werden. Und deswegen hat der Jakobus unter Einfluss des Geistes natürlich unter anderem auch gesagt, alle, nämlich den Hellenen und den Juden, enthaltet euch des Götzengeopfern. Und etliche Jahre später, wo die Versammlung wahrscheinlich auch gewachsen ist und sich das gegenseitige Verständnis besser war, war klar, dass bei Paulus jetzt das nicht unbedingt mehr gilt, sondern dass man sagen kann, du kannst eigentlich alles essen, es gibt keinen wirklichen Götzen, der Macht hat. Und die im Glauben Starken konnten also alles essen, weil, wenn man die andere Seite beleuchtet, auch klar war, dass koscheres Fleisch im Sinne des jüdischen alttestamentlichen Verständnisses es in Korinth und Athen wahrscheinlich sowieso nicht gab. Bis heute ist das so geblieben. Es gibt in Israel das sicher, aber hier in Europa gibt es bestimmt nur ganz wenige Metzgereien. Ich kenne nur eine, wo man koscheres Fleisch kaufen kann. Und im Hanau auf dem Fleischmarkt gab es das auch nicht. Gell? Also wenn ich jetzt der Meinung bin, ich muss meiner alten Tradition folgend das zu machen, habe ich sowieso Schwierigkeiten davon abgesehen. Wenn man will, geht natürlich alles. Aber der Grundsatz gilt, für einen Glaubenden in Christus spielt weder das atheistische Weltbild der Hellenen eine Rolle, noch das alttestamentliche, gesetzliche, mosaische Glaubensbild. Das ist nützlich zur Belehrung, keine Frage. Aber nicht, indem wir uns an diese Gesetze, auch die Speisevorschriften, halten müssten. Es gibt einen schönen Hinweis in dem Psalm 115, Verse 4 bis 7. Wo der Psalmist beschreibt, wie das ist mit den Götzen und den angeblichen Göttern. Da schreibt er erst Psalm 115, 4 bis 7, ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie und reden nicht. Augen haben sie und sehen nicht. Ohren haben sie und hören nicht. Eine Nase haben sie und riechen nicht. Sie haben Hände und tasten nicht, sie haben Füße und sie gehen nicht. Kein Laut geben sie mit ihrer Kehle. Ja, besser kannst du es nicht ausdrücken. Beim Jesaja gibt es ein ähnliches Bild, der sagt, da schnitt sich einer einen Gott, gell, aus einem Stück Holz, aus einem Baum. Und das eine Stück, was er geschnitzt hat, das betet er an und mit dem anderen macht er Feuer, da macht er seine Suppe warm. Gell? Und wo ist jetzt der tiefe Sinn des Götzendienstes, wenn die Götzen keine Macht haben, wenn ich das glauben kann und verstehe? Die Wirkungslosigkeit der Götzenanbetung ist hier das Thema von Paulus. Noch würdest du vielleicht sagen, geht mich nichts an, weil Götzenopferfleisch ist für uns kein Thema. Warte noch ein paar Minuten, dann werden wir vielleicht im zweiten Teil erkennen, dass uns das schon ein Stück weit angeht in Bezug auf andere Themen. Also, Götzen sind nicht wirklich Götter, das ist ja handgemachtes Zeug. Talismane, gell? Glücksbringer, was haben die Leute dann alles dabei, weil sie meinen, dass ihnen das hilft. Das ist nichts anderes als das, was wir hier im Alten Testament gehabt haben oder zur Zeit des Paulus im ersten Jahrhundert. Die Angst vor einem Götze oder die Zuversicht, da hilft mir, gell? Das ist beides dasselbe, nämlich Unsinn, weil das Handgemachte dir nicht helfen kann. Der Dämon, der dahinter steht, möglicherweise, auch der hat nur dann Macht, wenn der Mensch glaubt, dass er Macht hat, wenn der Mensch ihm diese Macht zubilligt, also wenn du einen Glücksbringer hast oder einen geschnitzten Götzen oder das Fleisch und du glaubst, der Dämon dahinter beeinflusst mich, dann lass die Finger davon. Ja? Ist auch ein Zeichen von schwachem Glauben, weil wenn ich in Christus bin und glaube, dass der an mir stärker ist als der an dem Kosmos, muss ich davor keine Angst haben. Die haben keine Wirkung. Ja? Nur wenn ich will, haben die Wirkung. Das ist ganz wichtig. So, und deswegen sagt Paulus im Kapitel 10, ja, dem Paralleltext zu unserem Text von heute, das ist auch interessant, Verse 19 und 20, was erkläre ich daher, dass Götzen geopfertes etwas ist? Frage, gell? Nein, natürlich nicht. Oder dass ein Götzenbild etwas ist? Frage. Nein, sagt Paulus. Sondern ich erkläre, dass das, was die Nationen opfern, sie Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschafter der Dämonen werdet. Also sagst du, passiert mir sowieso nicht, gell? Damit habe ich nichts zu tun. Vorsicht. Wie werde ich ein Gemeinschafter der Dämonen, wenn ich aus Angst eine Sache nicht mache, weil ich der Meinung bin, da könnte ein Dämon dahinter stehen? Merkst du das? Ich sage nochmal ein Stichwort, ich komme nachher nochmal drauf, Homöopathie. Es gibt ja auch Gläubige, die Angst vor Homöopathie haben, weil das möglicherweise was mit dem Götzendienst zu tun haben könnte. Wenn du das glaubst, gibst du dem Dämon recht und machst dich Gemeinschafter mit dem, zum Gemeinschafter mit dem Dämon, der deiner Meinung nach dahinter stehen könnte oder steht. Also wir müssen aufpassen, dass wir nicht aus falschen Beweggründen heraus Dämonen unterstützen als gläubige Christen. Das wäre fatal. Deswegen heißt sie weiter im Vers 5, denn wenn auch sogenannte Götter sind, die gibt es also, gell? Sogenannte Götter, sei es im Himmel, sei es auf der Erde, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist für uns nur ein Gott, der Vater, aus dem das All ist, und wir hinein in ihn, und ein Herr, Jesus Christus, durch den das All ist, und wir durch ihn. Ja, schon der Begriff, gell? Sogenannte Götter, sagt doch schon alles. Sogenannte Götter. Ja, es sind keine Götter, deswegen sind es sogenannte Götter. Und wir können jetzt mal überlegen, was könnten denn sogenannte Götter alles sein? Ja, in erster Linie das schon behandelte, nämlich diese Götzenbilder. Ein Götze ist nichts, sagt Paulus. Und das ist, glaube ich, auch unsere Überzeugung. Und deshalb hat Gott die Menschen ja auch, wie es Paulus im ersten Römerkapitel schildert, dahingegeben. Was haben die denn gemacht? Sie haben das Wesen Gottes auf die geschöpfliche Ebene herabgezogen. Da waren eben handgemachte Dinge oder Tiere, denke an die heilige Kuh in Indien, waren eben Tiere jetzt, wurden als Götter verehrt. Das heißt, man hat die Herrlichkeit Gottes, seine Allmacht, wie Paulus so sagt, durch ihn ist das ganze All entstanden, hat man auf die Schöpfungsebene herabgezogen. Also ein Götze ist ein scheinbarer Gott, ein Götze ein sogenannter Gott. Die zweite Möglichkeit sind die Dämonen, die dahinter stehen, also Engel der linken Seite, die Engel, die Gott ungehorsam sind, die sich gegen ihn auflehnen. Das fängt beim Diabolus an oder beim Tod, bei den hochrangigen Anfänglichen und geht bis hinein in ihre Nachfolger, sodass wir sagen können, dass auch die Dämonen nur scheinbare Götter sind, weil sie nur dort Macht haben, wo das Geschöpf ihnen diese Macht zubilligt. Wenn ich denen keine Macht gebe, dann haben sie auch keine. Und interessant ist ja, was Jakobus sagt, in Kapitel 2, Vers 19. Du glaubst, dass Gott einer ist, sagt er. Du tust ideal. Auch die Dämonen glauben dies und schaudern. Warum denn? Weil die genau wissen, dass der Gott, den sie genau kennen, viel stärker ist als er, dass sie eben keine Macht haben, wenn Gott ihnen nicht diese Macht zubilligen würde. Das heißt, Dämonen haben nur Macht, wenn Gott es genehmigt, wenn ich an diese Macht glaube. Also liegt es an mir oder an dir. Und deswegen hat der Jeremia mal einen schönen Satz gesagt: Kann denn ein Mensch sich Götter machen? Die Frage, kann ein Mensch sich Götter machen? Weil die Antwort ist ja klar, nein, natürlich nicht. Und da fügt hinzu, das sind doch keine Götter. Gell, der alte Jeremia, dem war das klar. Und jetzt kommen wir und tun irgendwelchen Dämonen, Engeln oder geschnitzten Bildern Macht zu sprechen. Das ist absolut gegen die Schrift. Ja, was gibt es noch für Götter? Da wären nicht nur die Dämonen, sondern die tatsächlichen Engel, die können auch als Götter dargestellt werden, haben göttliche Macht. Aber, ich erinnere nochmal an den Diabolos, die können nur das machen, was Gott ihnen genehmigt. Der Teufel muss fragen, gell, bei Hiob, dürfe ich mal? Und daran siehst du doch, dass sie keine wirkliche Macht haben. Es gibt einen interessanten Psalm, nämlich Psalm 82. Und leider wird in den allermeisten Übersetzungen hier sehr schwach übersetzt, sodass der normal sterbliche Gläubige überhaupt nichts merkt. Und wenn du heilsgeschichtlich ein wenig gebildet bist, könntest du vielleicht merken, dass hier was anderes steht, als das landläufig verstanden wird. Psalm 82, der erste Vers und der siebte Vers sind sehr interessant. Im ersten Vers steht in so einer traditionellen Bibel: Gott steht in der Versammlung Gottes und richtet die Götter. Kannst du damit was anfangen? Gell? Gott steht in der Versammlung Gottes und richtet die Götter. Da muss ich lange überlegen, bis ich verstehe, worum es da geht. Wenn ich mal den hebräischen Grundtext angucke, dann kann ich dort zumindest einen Unterschied erkennen. Das steht jetzt, wenn ich es hebräisch sage, der Elohim steht in der Versammlung Ehes und richtet die Elohim. Jetzt wird das schon etwas deutlicher. Wer ist denn der Richter? Hat Jesus nicht gesagt, das ganze Gericht hat der Vater mir übertragen? Also wenn es um Gericht geht, ist immer Jesus der Richter. Das ist biblisch, heilsgeschichtlich sauber festgelegt. Also wenn das so ist, dann müsste ich jetzt nochmal lesen, diesen Vers 1 im 82. Psalm. Der Elohim, Richter, Jesus, steht in der Versammlung Ehes, die höchste Bezeichnung für Gott, der Versammlung Gottes, und richtet die Elohim, Engel. Merkst du was? Jetzt gibt das ganze Sinn, gell? Also Jesus steht in der Versammlung Gottes und richtet die Engel. Das steht hier. Wenn ich heilsgeschichtlich sauber argumentiere und den Grundtext beachte. Und im Vers 7 wird dann noch gesagt, zu diesen Engeln, die gerichtet werden, ihr werdet sterben wie ein Mensch. Der Dr. Hartmut Meyer-Gerber, ich erwähne es immer ganz gern, der ist schon beim Herrn, in seinem allerletzten Büchlein hat er das Thema behandelt. Leider wurde das letzte Kapitel daraus weggemacht, weil der Verlag das nicht wollte, dass das da drin steht. Ob es dem Hartmut gefallen hat, weiß ich nicht. Ob er das überhaupt gemerkt hat, weiß ich auch nicht. Ich habe zum Glück noch das Original, gell? Also, und da wird ganz klar gesagt, wie die Verhältnisse sind, dass also hier auch Engel sozusagen mit Macht ausgestattet werden können, aber von dem Richter Gott, nämlich unserem Herrn Jesus Christus, gerichtet werden und sogar wie ein Mensch sterben können. Ist ein anderes Thema, aber ich will es nur erwähnt haben. Was der vierte Punkt ist, was noch Götter sein können, das ist hochinteressant, das kann auch ein Mensch sein. Ich erinnere an die Geschichte mit Israels Befreiung aus Ägypten. Der Mose konnte ja schlecht reden, war zu schüchtern, zumindest im fortgeschrittenen Alter. Und da sagt Gott zu ihm, ich gebe dir den Aaron mit, der ist dein Mund. Und du bist dem Aaron sein Elohim, sein Gott. Und dann sagt er später auch zu Gott, zu Mose, ich gebe dich dem Pharao als Elohim. Das heißt, Gott kann einen Menschen benutzen, den Gottes Willen in Gottes Funktion auszuüben. Und genau das ist bei Mose ja passiert in Verbindung mit der Befreiung Israels aus Ägypten. Trotzdem gilt, was hier steht, es gibt nur einen Gott. Und jetzt ist die Frage, wie gestaltet sich dieser eine Gott? Hier muss ich nochmal ins Alte Testament gucken, im hebräischen Text, wie der denn heißt, dieser eine Gott. Da steht nämlich 5. Mose 6, Vers 4, Yahweh, also das Tetragramm, J-H-W-H, Yahweh, Echad, Echad heißt einzig. Yahweh, einzig. Einzigartig. Das heißt, dieser einzigartige Gott nach Gesamtkenntnis der Schrift besteht aus Personalfunktionen, die durch den wesenhaften einen Geist zur Einheit gemacht sind. Ja, also, ihr kennt ja den Begriff der Dreieinigkeit, den mag ich eigentlich nicht, weil er falsch belegt ist, falsch verstanden wird. Nach die katholische Sicht der Dreieinigkeit finde ich falsch. Ich würde es anders nennen. Fest steht, es gibt den Vater, es gibt den Sohn, es gibt auch den Geist. Es gibt also personelle Aufgaben innerhalb der Einheit, dieses Yahweh Echad, dieses Yahweh einzig, sodass der Sohn andere Aufgaben hat als der Vater. Der Vater hat den Sohn bestimmt zur Hand, zum Mund, zum ausführenden Organ. Und Jesus selber hat in Johannes 16 deutlich gesagt, dass der Geist, der das Wesen Gottes ist, nur von ihm nimmt und er nur vom Vater. Das heißt, alles, was der Geist macht, kommt vom Vater. Wir haben also hier die einmalige Darstellung dieses Yahweh Echad, dieses Yahweh einzig. Diesen Gott gibt es nur einmal. Und wenn ich das zu Ende denke, dann wird es auch noch viel schöner. Da lernen wir doch durch Jesus, Johannes 17, 23, sein Gebet, an anderen Stellen, Kolosser 3, dass wir, die Glaubenden, die wesenseins mit ihm sind, eben weil wesenseins sind. Das heißt doch, dieser Yahweh Echad, aus dem, wie Paulus hier in unserem Versen von heute Morgen sagt, aus dem das ganze All ist, dass dieser Yahweh Echad, dieser Yahweh einzig, aus Vater, Sohn und Söhnen besteht. Und diese Einheit ist die Schöpfungseinheit für alles andere. Das muss man sich mal auf der geistlichen Zunge vergehen lassen. Gell? Und ich denke, wenn wir das wissen und glauben können, und Petrus nennt es göttliche Natur, und Paulus sagt im Epheserbrief, wir sind ein Leib und so weiter. Wenn das so ist, kann ich also, wenn ich die personellen Unterschiede und die wesenhafte Einheit verstehen kann, dann frage ich dich jetzt, musst du Angst haben vor irgendeinem Götzen oder Dämon, der hinter dem Götzen steht? Das ist undenkbar. Ja, das ist undenkbar. Ich drücke das jetzt extrem aus. Genau genommen haben wir, die zusammen mit Gott und Christus gemacht. Und wir sind jetzt größer, gell? Das Geschöpf und dann der Schöpfer. Die Frage kannst du selbst beantworten. Gut, und um diesen Konflikt oder daraus keinen Konflikt entstehen zu lassen, macht Paulus jetzt eine kleine thematische Wende. Lass mal was drin. Es geht jetzt darum, wie verhalte ich mich gegenüber dem, der das noch nicht so sehen kann. Und im Vers 7, da sagt hier der Hinweis, jedoch ist diese Kenntnis nicht in allen. Einige aber, die bis jetzt an den Götzen gewöhnt waren, essen es als Götzengeopfertes und ihr schwaches Gewissen wird verunreinigt. Auch so ein Punkt. Der Paralleltext dazu aus Kapitel 10 sind die Verse 28 und 29. Da sagt Paulus, wenn aber jemand zu euch sagen würde, dies ist ein Weiheopfer, so ist es nicht wegen jenem, der es angezeigt hat und wegen des Gewissens. Ich sage dies aber nicht wegen des eigenen Gewissens, sondern des anderen. Denn wozu wird meine Freiheit von einem anderen Gewissen gerichtet? Also langsam. Diese Kenntnis, dass Götzen keine Macht haben. Die ist nicht in allen. Es gibt auch Gläubige, die glauben, sie können durch Götzenopfer Fleisch, in Anführungszeichen, auch andere Dinge verunreinigt werden. Deswegen müssen wir auf die Schwachen Rücksicht nehmen, was allerdings Grenzen hat. Der Ausgangspunkt der Argumentation von Paulus ist also die Kenntnis. Wir haben Kenntnis davon, aber diese Kenntnis ist nicht in allen vorhanden. Es gab ja auch, wie Römer 14 uns deutlich macht, im ersten Jahrhundert sogenannte Asketen. Es gab unter den Juden Asketen, die waren Vegetarier. Nichts gegen Vegetarier, es geht ja nicht um gut oder schlecht, sondern es geht darum, ob einer Vegetarismus religiös übertrieben, sozusagen missioniert, oder ob er das für sich aus gesundheitlichen Gründen oder warum auch immer. Ich kenne einen Bruder, der sagt, ja, Tiere werden gequält, Tiere sind voller Medikamente, sowas esse ich nicht, ja, ist in Ordnung, kann man machen. Andere sagen, geht mich nichts an, alles was Gott geschaffen hat, ist gut, und dann kann ich auch Fleisch essen, auch gut. Aber das hellenische Denken, um das es hier geht, der Konflikt zwischen Juden und Hellenen war doch, dass der Hellene sagt, der Geist ist gut und die Materie ist böse. Das heißt also, wenn ich ein Götzenopfer nehme, dann ist das für mich ein Medium zu den Göttern. Und diese Kenntnis, die Paulus hier vermitteln darf, ist sozusagen eine dreifache, wenn ich mich darauf einlasse. Der erste Punkt ist, dass Paulus deutlich argumentiert, das Fleisch ist für den Bauch, egal wo das gelegen hat. Das Essen von Fleisch, das werden wir gleich im nächsten Vers sehen, hat keinerlei Bedeutung auf mein Verhältnis zu Gott. Ob ich das Fleisch esse oder nicht esse, macht mich weder besser noch schlechter vor Gott. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, diese Freiheit, von der Paulus ja redet, hat nach Römer 14, 23 auch Grenzen. Paulus sagt doch dort, alles was nicht aus Glauben ist, ist Sünde oder Verfehlung. Also die Freiheit, alles zu machen, hat Grenzen. Da müssen wir durch, das nutzt uns gar nichts. Wir haben ja unter uns den einen oder anderen, der verschiedene Dinge anders sieht, sodass wir ein wenig Rücksicht aufeinander nehmen. Völlig in Ordnung. Und der dritte Punkt ist, dass ich durch mein Verhalten, also wenn ich meine Freiheit voll auskaufe, unter Umständen den anderen schädige und damit gegen Christus verfehle. So drückt Paulus das hier im Vers 12 aus. Also das Gewissen spielt eine Rolle hier nach Vers 7. Und interessant ist ja, was Gewissen bedeutet. Also Gewissen im griechischen Grundtext heißt eigentlich Zusammenwahrnehmung oder Mitwissen. Da ist irgendwas, was mitweist. Gell? Wenn du ein schlechtes Gewissen hast, das sagt der Mann im Ohr, gell? Mach das lieber nicht. Und du bist aber der Meinung, ich würde es gerne machen, gell? Und da sagt der Mann im Ohr wieder, nein, tu es nicht. Das ist das Gewissen. Da weiß einer was mit. Gell? Also wenn es niemand weiß, dann kann ich es machen, gell? Fällt gar nicht auf. Aber mein Gewissen ist der Mitwisser. So, und deswegen der Hinweis hier. Das gibt's ja gar nicht. Der Hinweis hier, dass Paulus in Vers 8 sagt, Speise wird uns Gott nicht näher bringen. Weder sind wir, wenn wir nicht essen, benachteiligt, noch sind wir, wenn wir essen, bevorzugt. Guter Satz, gell? Also die Regentschaft Gottes, seine Herrschaft, hat mit Essen und mit Trinken überhaupt nichts zu tun. Ob du Vegetarier bist oder Fleischfresser oder sonst irgendwas machst, spielt überhaupt keine Rolle. Die Regentschaft Gottes ist nicht Essen und Trinken. Klare Aussage von Paulus. Unser Stand bei Gott ist in Christus begründet und nicht in irgendeiner unserer Leistungen oder unserer Handlungen. Unsere Handlungen spielen da keine Rolle. Speisevorschriften haben im Neuen Bund keinen Platz. Paulus schreibt im ersten Kapitel von dem ersten Korinther Brief ab Vers 29 einen wichtigen Hinweis: Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, welcher der Christus, welcher uns Weisheit von Gott wurde und Gerechtigkeit, außerdem auch Heiligung und Erlösung. Was davon habe ich selber gemacht? In den vier Punkten? Nichts, doch der Heilung. Genau. Weder meine Weisheit noch die Gerechtigkeit, die Heiligung noch die Erlösung kann ich machen. Das hat er gemacht. Bei mir saß mal jemand am Sofa, der hat bis Mitternacht versucht, mir klarzumachen, dass ich meine Heiligung selber machen muss. Kannst du dich erinnern? Ne? Und Mitternacht habe ich gesagt, jetzt gehst du heim, ich muss morgen arbeiten. Und das vergesse ich nie im Leben. Gell? Gut, also, aber, und jetzt kommt ja der Hinweis, um den es hier noch geht. Seht aber zu, sagt Paulus Vers 9, dass nicht etwa diese eure Autorität, nämlich das Wissen um diese ganzen Zusammenhänge, den Schwachen zum Anstoß wird. Der Einzelne hat in Christus ja eine gewonnene Freiheit. Für die Freiheit hat er durch Christus befreit. Galater 5, Vers 1. Im Paralleltext heißt es hier im Kapitel 10, tut alles zur Herrlichkeit Gottes oder zur Ehre Gottes. Wenn also mein Bruder Anstoß nimmt, wenn ich irgendwas mache, wo ich meine, dass es in Ordnung ist, dann müsste ich mal überlegen, ob ich das nicht lasse, zumindest wenn er dabei ist. Es war ja hier das Beispiel, was Paulus bringt, in Römer 14 noch, wenn er sagt, wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Gell? Also wenn in unserer Religion, das ist ein schönes Beispiel, in unserer Religion ganz früher, vor 40 Jahren, wir haben ja das Weihnachtsfest abgelehnt, nach das Weihnachtsgebäck, gell? Da gab es einen Weihnachtsstollen. Und den durftest du als Zeuge Jehovas vor 40 Jahren nicht essen, weil das war Götzendienst. So, ich esse gerne Stollen, gerne heute noch. Und jetzt gab es die Prämisse, wenn jetzt einer von uns sich diese Freiheit nimmt, obwohl es eigentlich nicht sollte, gell, dann ist das, wenn du alleine bist, wenn sobald einer dazukommt, sollst du das nicht machen, damit er keinen Anstoß nimmt. Gell. Ist so ein Beispiel. Natürlich ein negatives Beispiel. Hier haben wir einen anderen Konflikt. Hier geht es ja darum, dass sozusagen eine althergebrachte Glaubensschwäche noch wirkt in dem Schwachen, dem wir jetzt helfen wollen und nicht vor den Kopf stoßen. Also würden wir Dinge, die er nicht mag, lassen, wenn er dabei ist, ohne dass wir da Heuchler werden. Und Paulus macht das jetzt deutlich an diesem Götzenopferfleisch mit dem Beispiel im 1. Korinther 8, im nächsten Vers, nämlich im Vers 10. Da sagt er, denn, die Erklärung gilt von Paulus, denn wenn jemand dich, der du Kenntnis hast, du weißt, es gibt nur einen Gott, Götzen gibt es gar keine, gell? Wenn du, der du diese Kenntnis hast, wenn dich jemand im Götzentempel zu Tisch liegen sieht, wird nicht sein Gewissen, das schwach ist, erbaut werden? Erbaut, gell? Kommen wir gleich drauf. Das Götzengeopferte zu essen. Also ich bin der Starke, gell? Für mich gibt es keine Götzen. Ich gehe da in den Tempel, esse das Götzenfleisch, ich esse den Stollen, gell? Und dann kommt einer vorbei und sieht das, gell? Und jetzt sagt er, Mensch, der Wolfgang macht sowas, gell? Ja, dann kann ich das auch. Und jetzt du dagegen sein Gewissen handeln. Weil eigentlich würde ich das nicht machen. Aber wenn der das macht, dann kann ich das auch. Jetzt wird sein schwaches Gewissen negativ erbaut. Gell? Das sagt Paulus, es wird erbaut, nämlich was Falsches zu machen. Und dann nochmal Römer 14, 23. Was nicht aus Glauben ist, ist Sünde, gell, oder Verfehlung. Also der Schwache immer noch der Meinung ist, ich dürfte das nicht für mich, dann kann ich das auch nicht machen, wenn der Wolfgang das macht, gell, wenn er da irgendwas macht, was ich nicht machen würde. Deswegen muss ich darauf achten, dass ich nicht gerade im Tempel liege, wenn der vorbeikommt. Gell. Das wäre schwierig. Aber es geht hier um den tieferen Sinn. Und ich denke, die Parallelstelle im Kapitel 10 macht es auch nochmal deutlich, wo Paulus hier dann Vers 29 und 30 sagt, ich sage dies aber nicht das eigene Gewissen betreffend. Es geht nicht um mein Gewissen, sondern das des anderen, Denn wozu wird meine Freiheit von einem anderen Gewissen gerichtet? Also wir müssen ja aufpassen, dass jetzt nicht die Schwachen die Oberhand gewinnen und jetzt dürfen wir gar nichts mehr machen, weil wir die Starken sind, um die Schwachen nicht zu verkraulen. So weit geht die Freiheit, die Rücksichtnahme nicht. Wenn ich in Gnade teilhabe, sagt Paulus in Vers 30, was werde ich geschmäht für das, wofür ich danke? Und es ist wie mit dem Wasser, gell? Wenn ich das Wasser segne und Danke sage, dann ist das Wasser in Ordnung. So einfach ist das. Also wenn dich also jemand sieht, wird sein Gewissen erbaut zum Negativen hin. Es ist eine negative Erbauung, weil dadurch der Schwache verdorben wird. Das heißt, er macht was gegen sein eigenes Gewissen. Dass es da trotzdem Konflikte geben kann, dass es Graubereiche gibt, dass das unter Umständen nicht so einfach ist, das ist uns allen klar. Gell? Und dass wir dadurch auch mal einen Fehler machen können, ist auch klar. Es geht ja um das nur ums Grundsätzliche. Aber der Hinweis gilt trotzdem, infolge deiner Kenntnis wird der Schwache verdorben. Das steht fest, sagt Paulus hier im Vers 11. Der Bruder, wegen dem Christus starb. Also nehmen wir Rücksicht, gell? Ist doch völlig klar. Aber in Grenzen, auch das ist wichtig. Meine Kenntnis dürft den Schwachen nicht verderben. Darum geht's. Das Schwache ist nicht der Schwache selber, sondern sein Gewissen. Und interessant ist ja auch hier in dieser Argumentation, wenn wir die traditionellen Bibelübersetzungen nehmen, um das zu erklären, wird es schwierig. Die Übersetzung, die normalerweise da steht, also Professor Luther, Wuppertaler etc., die schreiben, der Schwache kommt um und geht zugrunde. Oder geht verloren, schreibt Wuppertaler, das ist doch irreführend. Der Schwache geht nicht unter, der Schwache wird verdorben, steht da, gell? Das ist was anderes. Die Neuzeugung oder das Neuwerden aus Gott heraus, die Wiedergeburt, kann doch nicht rückgängig gemacht werden. Nur weil der einer Anstoß nimmt an mir. Gott ist treu, das heißt, Christus starb und alles ist vergeben, auch das, was gewesen ist und das, was nachkommt. Der eigentlich Schuldige in diesem Zusammenhang ist doch der Starke. Also wenn ich weiß, dass mir das Fleisch nichts antut oder die Homöopathie oder was es sonst noch ist, dann bin doch ich der Starke und jetzt geht aufgrund meiner Stärke angeblich der Schwache zugrunde. Das ist doch Unsinn. Der Schwache ist doch nicht verloren, nur weil ich stark bin. Der eigentlich Schuldige bin doch ich als der Starke. Das hieß doch hier, dass das Opfer der Verführung der Schwache umkommt. Das Opfer kommt um. Gott vernichtet oder verdirbt oder lässt verloren gehen den Schwachen, weil der Starke was falsch gemacht hat. Das ist absolut gegen jede heilsgeschichtliche Vernunft und gegen den Bibeltext. Nein, das wäre maßlos. Gott ist aber ein Gott des Maßes. Und deswegen werden auch die Schwachen, wenn Paulus weiterliest, ja im Korintherbrief, dann weiterhin Brüder genannt. Gell? Der Paulus kann da nicht sagen, der Schwache ist verloren, der geht verloren, der ist für immer dahin und jetzt nennt er sie wieder Brüder. War ja absoluter Unsinn. Also merkst du was, es gibt da so einige Ecken und Kanten, gell, bei dem Thema, wo wir aufpassen müssen, dass wir weder auf die eine Seite vom Pferd runterfallen, noch auf der anderen Seite. Und deswegen sagt Paulus jetzt zum Schluss, im Vers 13, deswegen, wenn eine Speise meinen Bruder verstrickt, ihm eine Falle stellt oder ihn verführt, so will ich keinesfalls Tierfleisch essen, bis hinein in den Äon, auf das ich meinen Bruder nicht verstricke. Paulus nimmt sich mit hinein. Er sagt, wenn ich merke, dass ich meinen Bruder schädige mit meinem Verhalten, dann lasse ich es halt. Gell? Dann mache ich das nicht. Bei den bekannten Grenzen natürlich. Und wenn wir das im Zusammenhang betrachten, wird es insofern interessant, dass wir mal überlegen müssten, was wäre denn heute so ein Thema? Götzenopferfleisch ist für uns ja kein Thema. Gell? Aber ich habe schon die Homöopathie erwähnt, das sogenannte Pendeln über irgendwelchen Medikamenten. wo jemand Angst haben könnte, dass dadurch ein Dämon in das Medikament kommt. Wenn, ich habe schon mal gesagt, das ist meine Meinung, du kannst es ganz anders sehen. Nur damit du weißt, ich sehe es so, du kannst es anders sehen. Ich habe schon mal gesagt, selbst wenn der Teufel das Medikament in der Hand gehabt hat, dann hat es bei mir auf den Tisch gestellt. Sobald ich das nehme, ist da kein Teufel mehr drin, weil ich bin in Christus und ich bin stärker als der Teufel, weil der in mir stärker ist als der in dem Kosmos. Erinnere dich an Anfang. Der Dämon hat nur Macht, wenn du sie ihm gibst. Wenn ich glaube, dass der keine Macht hat, dann hat er auch keine. Dazu gehören dann auch noch andere Sachen, Heilsteine oder weltliche Vergnügung. Egal was, der eine geht ins Kino und der andere sagt, das ist Teufelszeug, dann soll er es lassen. Gell? Und der eine guckt sich den Wagner an in Bayreuth, ich finde das schrecklich, ich muss da nicht hingehen. Gell? Und ja, bitte, aber wenn einer von euch da hingeht, weil ihn das interessiert, dann mach es. Gell? Ich glaube nicht, dass der Teufel in der Halle ist, höchstens bei den anderen, nicht bei dir. Gell? Vielleicht kommt dort ein Lichtschein in die Dunkelheit, auch möglich. Also in dieser Freiheit leben wir mit Rücksicht auf unseren Bruder. Es gibt ein schönes Zitat, und damit komme ich ganz langsam zum Ende. Ein schönes Zitat aus der Buchreihe, was die Bibel lehrt. So bundische Bücher. Und da heißt es zu diesem Thema, ich zitiere, man sollte gut beachten, dass dieser Vers nicht lehrt, dass der geistliche Mensch sich immer an den weniger Geistlichen anpassen muss. Es geht um den beschriebenen Fall, das heißt um das Essen von Fleisch. Sonst würden die Gesetzlichen ihre Lehrsätze allen aufzwingen und sie so in Sklaverei bringen. Ich denke, das ist auf den Punkt gebracht. Gell? Also wir müssen aufpassen, dass hier eine gute Abwägung stattfindet. So, was haben wir heute Morgen gelernt? Hoffentlich. Es gibt nur eine göttliche Autorität. Alle anderen Götter, in Anführungszeichen, sind untergeordnet und haben nicht wirklich Macht. Und Götzenbilder sind handgemacht, die haben sowieso keine Macht. Die haben nur Macht, wenn dahinter ein Dämon steht, an den du glaubst. Wenn du diesem Dämon Macht gibst, dann hat dieses Götzenbild auf dich Wirkung, sonst keine Wirkung. Da es aber Glauben, der mit schwachem Gewissen gibt, erfordert die Liebe, Rücksicht zu nehmen auf gewisse Dinge, die wir hier behandelt haben heute Morgen. Aber dieses hat natürlich auch Grenzen. Das ist nicht grenzenlos. Der Grundsatz gilt, ich wiederhole es, 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Herrlichkeit oder Ehre Gottes. Und damit sage ich Amen.